Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Die Spielzeit 26/27 des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden hat schon begonnen. Sie trägt das Motto »Wem gehört die Stadt?« und wir sind schon gespannt auf die Antwort, die uns die Intendantinnen zum Saisonende geben werden. Das Theater öffnet sich dem Publikum, das haben wir schon gemerkt. Andere Spielorte als die Bühnen im kleinen oder großen Haus, andere Formate, Open-Air-Veranstaltungen. Mein heutiger Gast war da schon der Zeit voraus, denn er hat bereits während der Pandemie ein Publikum in den Theaterkolonnaden begeistert, und zwar mit seinem Schlagzeug. Überraschend und unvergessen, jedenfalls für die Moderatorin. Und deshalb ist er heute hier, Edzard Locher, erster Schlagzeuger im Staatstheater. Er ist aber noch viel mehr. Davon wird er uns in dieser Sendung erzählen. Herzlich willkommen, Edzard. Erzähl doch bitte mal, wie du seinerzeit auf die Idee gekommen bist, ein kleines Konzert in den Kolonnaden zu geben.
Die Idee habe ich damals entwickelt mit der Dramaturgie. Das Haus war geschlossen und dem Publikum nicht mehr zugänglich. Also hat man gesagt, wir nehmen die Performances und setzen sie nach draußen. Und die Kolonnaden des Staatstheaters sind ein wunderbarer offener Raum, der aber überdacht ist. Und in dem Moment konnte ich sicher vor Regen und vielleicht nicht vor Wind, aber zumindest vor Sturm draußen spielen. Und dann kamen die Leute vorbei. Alle, die nicht mehr rein durften, konnten wenigstens draußen stehen und mir da zuhören.
Welches Stück hast du übrigens in den Kolonnaden gespielt?
Das ist ein Stück von Yannis Xenakis, griechisch-französischer Komponist. Und das heißt Rebond B, ein zweisätziges Stück, von dem ich den zweiten Satz B gespielt habe.
Wie war denn die Resonanz des Publikums? Die hatten ja sowas noch nie gesehen.
Wie immer, wie diese ganze Corona-Zeit über ein trauriges und ein glückliches Gesicht. Die Leute waren da und die waren begeistert und sie waren glücklich und haben diese Musik genossen und waren so froh. Und ich auch, endlich wieder performen zu dürfen. Und dann musste man quasi ja, den Leuten aus 5 Metern winken und alle gingen wieder ihrer Wege. Die Resonanz, würde ich behaupten, war natürlich groß und getragen von Dankbarkeit und Überraschung und auch getragen von dem Gefühl, nichts verpassen zu müssen, nur weil jetzt Corona ist. Aber wirklich wieder spielen und als dieser Lockdown dann vorbei war, das ist schon nochmal was anderes gewesen natürlich.
Ja, das war wunderbar. Und man hat da eine riesen, wie heißt es, Batterie gesehen von Schlagzeug und wusste gar nicht, was das alles ist. Und ich habe da gespannt, wie alle anderen auch, zugeguckt, was du da machst. Und habe festgestellt, ich habe ja keine Ahnung von Schlagzeug oder wie heißt das, Schlagwerkinstrumente. Also könntest du uns vielleicht mal aufklären, welche Arten von Schlagwerkinstrumenten es überhaupt gibt? Würdest du mal eine kurze Einführung geben? Ich glaube, es gibt sehr viele.
Da hast du absolut recht. Es gibt sehr viele. Man kann es auf zwei Seiten, auf zwei Weisen sehen. Die eine Seite wäre quasi mein Job im Orchester, ist alles, was kein anderer spielen mag. Das wäre eine Erklärung. Ansonsten müsste man das Schlagzeug, wie ich es bediene, also quasi unser westliches klassisches Schlagzeug, einteilen in Felle, Metalle und Holz. Alles, was Felle sind, das sind die Pauken, die große Trommel, also quasi ein Resonanzkörper, über den eine Membran gespannt ist und wenn ich da drauf haue, macht's bumm. Alles, was aus Holz ist, das sind meistens gestimmte Holzplatten, das Xylophon oder dessen große Schwester, die Marimba, sind also, das nennt sich Mallet-Instrumente, gestimmte Holzplatten, die quasi unserem Klavier und auch dieser Diatonik nachempfunden sind. Und das Ganze gibt es auch noch aus Metall, das sind dann das Glockenspiel und dessen großer Bruder das Vibraphon. Und danach alles, auf was man irgendwie draufhaut und was irgendwie halt Pock macht, ohne dass es eine richtige Tonhöhe gibt. Insofern, also die Frage ist sehr weit und die Antwort noch weiter.
Auf wie viele Instrumente haust du denn drauf normalerweise?
Das kommt auch drauf an. Wenn ich jetzt ein Konzert spiele, in dem ich nur Marimba spiele, dann ist das mein Instrument und damit spiele ich dann. Wenn ich jetzt die Traviata spiele, dann kann man sich vorstellen, ich habe eine große Trommel, ich habe ein Becken, ich habe eine Triangel. So, dann kann es aber auch sein, wir spielen jetzt zum Beispiel Carmina Burana. Dann plötzlich wird dieses Instrumentarium sehr viel breiter. Dann kommen auch noch drei Kollegen, die mir beim Spielen helfen. Und dann bedienen wir vielleicht zu viert etwa 20 Instrumente. Also auch hier ist nach oben der Fantasie keine Grenze gesetzt.
Lass uns doch mal zu deinen Anfängen kommen. Hast du schon als Kind zu Hause auf alles draufgehauen?
Ja, ja. Zum Leidwesen und zur Freude vieler Beteiligter natürlich, ja. Also, ich habe mit 6 angefangen und dann war meistens Lärm im Haus.
Kannst du dich daran erinnern? Wie war das denn, als du angefangen hast?
Es gibt eine wahre Geschichte, die so funktioniert, dass ich ein Kinderbuch hatte, in dem Ernie und Bert ihr Zimmer aufräumen. Und die beiden hatten in dem großen Durcheinander, das ihr Zimmer war, ein Hi-Hat oder eine Charleston-Maschine stehen. Und ich wusste nicht, was das ist. Gehe zu meinem Vater und sage ihm, Dad, was ist das? Und dann hat er mir erklärt, was das ist. Und es stellte sich heraus, dass er selber, also ich war da 5, selber Schlagzeuger gewesen war und immer noch ein Drumset besaß. Und dann hat er gesagt, ich zeig dir, was das ist, hat das aufgebaut. Und als ich dann begeistert war, bin ich damit an die Musikschule gegangen und dann ist das so gekommen.
Sagst du nochmal für alle, die sich nicht auskennen, woraus besteht ein Drumset?
Woraus besteht ein Drumset? Also, das Drumset ist das Instrument, das wir bei der Rockband oder beim Pop hinten auf der Bühne sehen. Da sitzt ein Mann dahinter und der entscheidende Bestandteil ist, dass er am rechten Fuß eine tiefe Trommel hat, nach der er treten kann, und am linken Fuß 2 Becken hat, auf die er auch treten kann. So, und dann hat er vor sich vieles anderes, normalerweise vor allem eine kleine Trommel, das ist unser Backbeat, und den Rest kann er frei gestalten. Und dieses Drumset ermöglicht ihm mit sich selber eine ganze Menge Musik und Beat und Groove darzustellen und quasi das Skelett der Band zu sein.
Also du hast das Drumset deines Papas gesehen und dann war es um dich geschehen.
Also er hat mir seins gezeigt. Ich habe es mit ihm gemeinsam im Keller wiedergefunden und er war froh, dass jemand ihn beerben würde an dieser, wie er dann immer gesagt hat, Schießbude, nannte er das.
Und wann war dir klar, dass du das zu deinem Beruf machen möchtest?
Das kam sehr viel später. Ich habe, als ich Abitur geschrieben habe, irgendwann realisiert, dass ich wahrscheinlich keinen normalen wissenschaftlichen Studiengang würde belegen können, weil das mein Wesen nicht hergegeben hat und ich hatte schon einen großen Schritt gemacht und war weit gekommen mit meinem Schlagzeug. Und als ich dann in Zürich einen Studienplatz angeboten bekommen habe, habe ich gesagt, dann ist das das. Es gab damals in Zürich eine große Umwälzung, der alte Professor ging in Rente und der neue kam und dann hat er quasi mit mir gemeinsam dort seine Hochschule neu aufgezogen. Also ich bin glücklich dorthin gekommen und der Plan ist sehr jung gewesen, als er durchgeführt wurde. So.
Und als du ein Kind warst und Jugendlicher, hattest du vermutlich Unterricht.
Ja.
Und du hast alle diese Instrumente dann gelernt, die du eben erwähnt hast.
Ja.
Und du hast einen Lehrer, der dir dann sagt, was du da machen musst und dir Aufgaben gibt und üben.
Natürlich, natürlich, mein Lehrer. Klaus Furchtner, ein wahnsinnig toller Pädagoge, der mich nicht nur gelehrt hat, wie man diese Schlegel hält und was man spielen muss, der auch, und das bin ich ihm auch sehr dankbar dafür, der mich auch Pünktlichkeit gelehrt hat und nicht nur Noten spielen, sondern auch Noten lesen und der mir auch immer wieder wirklich ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht hat, wenn ich mich quasi in einem semi-professionellen Umfeld jetzt nicht richtig verhalten habe. Also das ist kein reiner Spaß, weil man geht in dem Moment, in dem man gemeinsam musiziert, gehst du ja eine Partnerschaft ein mit Leuten und dann, du kannst nicht deine Kollegen quasi hängen lassen und nicht kommen. Also ich habe viel am Schlagzeug gelernt. Das Spielen selber war bis zum Studium einer dieser Teile, den ich gelernt habe.
Wie ist das eigentlich im Orchester? Da gibt es ja eine Hierarchie, welche Instrumente höher angesehen werden als andere. Also wo steht denn da das Schlagzeug?
Kann man auch nach vielerlei Kriterien sich überlegen. Es gibt das Klischee vom Bratscher, der nicht der hellste ist und entsprechend auch die Bratscher-Witze. So, was ich überhaupt nicht unterschreiben würde, ist es ein ganz, ganz wichtiger und gewichtiger Job, den die Bratscher machen. Dann würde man sagen, Mensch, es gibt verschiedene Charaktere, die Blechbläser sind mehr so die Geselligen und die auch gern mal zusammen feiern und Spaß haben. Dann gibt es die Holzbläser, die meistens doch sehr vergeistigt sind und so. Das wären die Charaktere. Und die Wichtigkeit würde ich als solche auch nicht nennen, sondern man muss quasi in der Funktion diese Instrumente sehen. Wir haben zum Beispiel im Schlagzeug unseren Bruder, die Pauke. So, mein Pauker, Axel Weilerscheid, ist jemand, der als größter Klangkörper im Orchester das ganze Orchester trägt und letztendlich mit der Letzte ist, dessen Wort gilt. Weil wenn er draufhaut, dann ist das die Eins, keine Diskussion. Gleichzeitig haben wir vorne den Konzertmeister, Karl-Heinz, der den ganzen Abend und auch schon seit 3,5 Stunden da vorne seinen Wagner brillant spielt und natürlich hinter sich die größte Gruppe vereint, also 16 Geiger führt. So, das heißt, was er sagt, hat auch eine Richtigkeit und er kommt viel öfter dran. Jetzt ist die Frage. So. Und ich als Schlagzeuger habe mich immer verstanden als jemand, der in den seltensten Fällen, was einfach die Komposition, das Stück angeht, derjenige ist, der den Takt angibt, sondern die allermeiste Zeit sind wir doch diejenigen, die Schlagzeuger, die am Ende obendrauf auf ein bereits fertig komponiertes, schönes Klangbild einen Goldstaub setzen und dann vielleicht so, bitte nicht falsch verstehen, die Clowns machen. Ich komme nur alle 3/4 Stunde dran im Schnitt und dann kann ich einmal brillieren. Das heißt, wenn ich fehle, ist es nicht gut, aber ich würde mich jetzt nicht als wichtig bezeichnen.
Wie erzeugst du denn diesen Goldstaub?
Schön spielen. Ich muss mich verlassen auf den Notentext. Ich verlasse mich darauf, dass ein Komponist mich natürlich einsetzt, wie es ist. Und dann nehme ich diesen Notentext, interpretiere ihn so und sage, Mensch, jetzt, Edzard, ist deine Zeit. Und dann spiele ich ihn so schön auf die Zeit, auf die Dynamik, wie er da reingehört.
Ich dachte, du erzeugst diesen Goldstaub mit einem bestimmten Instrument. Ob eine Trommel oder ich weiß ja nicht, wie die alle heißen, ja, was du da zur Verfügung hast.
Natürlich. Wir haben zum Beispiel die Triangel. Gebogener Metallstab, ja, der herrlich.
Das ist klar.
So, und in dem Moment wird es ja auch spannend. Man sagt dann, ein Sound oder ein Klang glitzert. Dabei ist das ja, Glitzern ist ja ein optisches Phänomen und plötzlich beschreiben wir ein Glitzern mit einem Audioeffekt. So. Das ist zum Beispiel Rumsen ist so ein Wort. Rumsen, ein Rums ist was Akustisches. Das mache ich dann mit meiner großen Trommel. Das ist vielleicht kein Goldstaub, aber das ist unten drin. Ist das quasi der Tritt in den Hintern, den die alle einmal brauchen, um jetzt zu wissen, Mensch, wir sind an dieser Stelle in der Musik, pam, jetzt gehört das da dazu. Das kommt auf die Instrumentation an. Dann kann es sein, ich spiele die kleine Trommel und plötzlich haben wir dieses Schnarren und dieses Militärische. Und dann muss ich sagen, in Ordnung, jetzt Freunde, heute geht es einmal nach meiner Pfeife. Oder es wird jetzt kommen, im März, glaube ich, ist das spielende Bolero, drüben im Kurhaus, also dieser große Klassiker, ram. Da bin ich dann vorne einmal am Steuer und am Gaspedal auch. Ja, diesen Goldstaub kann man erzeugen mit den Instrumenten, die dafür vorgesehen sind. Und dann kann man einfach, ja.
Da werden wir jetzt künftig darauf hören, auf den Goldstaub. Du hast es gerade angesprochen, das war nämlich auch meine Frage. Zum Spielzeitende gab es ein großes Konzert. Das Orchester war auf der Bühne und ich habe dich eine Weile beobachtet. Du hast ganz hinten gesessen mit deinen Kollegen und hattest nicht viel zu tun. Ist das das Los eines Schlagzeugers? Im Orchester, muss man dazu sagen.
Kurze Antwort, ja.
Wie geht man damit um? Fühlst du dich ausgelastet? Ich habe mir überlegt, ob das nicht schwer ist, die Konzentration da immer zu halten. Du darfst ja nichts verpassen.
Der Spruch geht, das Schwere am Schlagzeugspielen ist das Zählen. Also zählen, die Pausentakte, in denen ich nicht dran bin, mich dann nicht zu verzählen und dann in dem Moment, in dem es dran ist, zu spielen. Das ist an manchen Stellen einfacher als an anderen und an manchen Stellen wahnsinnig schwer. Insofern bin ich sicherlich immer ausgelastet, wenn ich mal in Dienst spiele, weil die Konzentration nicht nachlassen darf. Sonst kann es sein, ich fahre von der Schiene und dann sagt man, dann fahre ich irgendwo in den Sumpf und bin dann nicht mehr dabei. Also auch wenn man mich nicht hört, bin ich im Geiste natürlich dabei und entsprechend ist diese Aufgabe genauso schwer zu spielen oder nicht zu spielen.
Im Anschluss an das klassische Konzert konnte man dann zur Ragtime-Band Ede und die Supersonics gehen. Da konntest du dich dann ausleben.
Ja, Ede und die Supersonics, das ist meine Band quasi aus Kollegen hier vom Orchester und unserem Pianisten vom Haus. Und dann machen wir quasi ein Jazz-Trio in Kombination mit Xylophon und spielen dann amerikanische, ich will nicht sagen Popmusik, das ist schon Klassik auf seine Weise, aber natürlich vom Joplin Ragtime weiterentwickelte Xylophon-Virtuosenstücke, die einfach wahnsinnig gut ankommen beim Publikum.
Und hier bei uns jetzt ein musikalisches Intermezzo, Schlagzeug natürlich, Ragtime?
Das wäre eine sehr gute Idee. Wir hören eins meiner Lieblingsstücke, Otto Witz Extravaganzen.
Ich habe vorhin schon angekündigt, dass du eine große Bandbreite hast. Bleiben wir noch im Theater. Da spielst du in dem Familienstück Drums and Sticks und legst mit deinen Kollegen gleich mal eine tolle Nummer mit Pfeffermühle, Cornflakes, Packung und Topfdeckel hin. Das Publikum ist sofort animiert, übernimmt den Rhythmus und folgt dir enthusiastisch. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Was hattest du vor mit diesem Stück?
Wir sprechen von einem Stück, das einen Titel hat, nämlich den Titel Morgenstund hat Gold im Mund. Das haben Singmin Lee, mein damaliger Akademist, und ich gemeinsam entwickelt. Wir sitzen an einem Frühstückstisch, in dem wir mehr oder weniger präparierte Frühstücksutensilien haben, anfangen darauf rumzukloppen und das Finale, du hast es gesagt, sieht dann so aus, dass ich einen Mixer nehme und mit diesem Mixer eine Cornflakes-Packung zerschreddere. Und das ist immer wieder, habe ich mir sagen lassen, für alle Zuschauer der Höhepunkt des Abends. Und die Kinder reißen quasi das Dach von der Halle, weil sie sich so amüsieren und lachen und alle freuen sich darüber. Wie war die Frage?
Die Frage war, was hattest du vor mit diesem Stück?
Drums and Sticks als Familienkonzert hat zwei Aufgaben. Einerseits wollen wir dem Publikum eine Musik vorspielen und zugänglich machen, was wir im Schlagzeug alles für Instrumente haben und bedienen. Also so ein bisschen Edutainment würde man das nennen. Aber der Aufforderungscharakter zu sagen, beschäftigt euch mit eurer Umwelt und dem schlagzeugerischen Potenzial, das sie hat, ist der zweite Teil. Das heißt, all diese Alltagsgegenstände werden dort verwendet mit dem Ziel, Kinder zu animieren, selber mit Alltagsgegenständen Musik zu machen.
Und welche Absichten hattest du noch mit diesem Stück? Du wolltest auch dem Publikum erklären, welche Schlagwerke es gibt und was man damit machen kann. Und das Interessante ist ja auch, du hast ja auch Barockmusik plötzlich gespielt.
Ich bin ein großer Liebhaber von Barockmusik. Mein Dad hat damals immer Bach gehört. Ich fand es erst grauenvoll, so mit 14, 15. Und irgendwann kommt man, das ist vielleicht so ein bisschen, das ist so eine Erwachsenwerden-Sache. Irgendwann kommt man dann auf den Geschmack. Barockmusik ist so wie Kaffee oder Alkohol. Das schmeckt einem erst später im Leben. Aber ich habe diese Liebe einfach für mich entdeckt. Und das Problem ist, dass wir im Schlagzeug keine Barockmusik haben. Alles, was vorkommt, sind quasi die Oratorien von Bach, wo man mit der Pauke spielt. Aber diese Musik ist viel älter als dieses Instrumentarium. Das heißt, wir sind angewiesen auf Arrangements. Und jetzt kann man aber sagen, Mensch, wenn wir eine Melange haben, die es vorher nicht gab, nämlich Barockmusik und modernes Instrumentarium, kriegen wir einen Effekt, der wahnsinnig knallt und einfach sehr, sehr gut ist. Und entsprechend habe ich gesagt, wenn wir Kinder begeistern wollen, sowohl von unserem Instrumentarium als auch von Barockmusik, das ist so ein Samen, den man dann für die Zukunft legt, Dann ist die Antwort natürlich, wir nehmen unsere Marimbas, das Schönste, was wir haben, und spielen darauf die schönste Musik, die mir einfällt. Das war in diesem Zusammenhang von Georg Friedrich Händel, eine Suite für Cembalo.
Du hast das Stück selbst geschrieben, richtig?
Ich habe das Stück selbst arrangiert.
Arrangiert.
Der Komponist ist natürlich Georg Friedrich Händel.
Nein, ich meine jetzt Drums and Sticks.
Ah, Drums and Sticks ist eine... ist eine von mir redigierte Sammlung, ein von mir redigiertes, wie nennt man das? Kein Medley, wie nennt sich das denn?
Eine Nummernrevue.
Das ist, so ich hätte jetzt Varieté gesagt, es ist eine Revue, ja. Genau. Drums and Sticks ist ein Konzertabend, in dem ich viele verschiedene Musiken von mir selbst komponiert, von mir selbst arrangiert, aber natürlich auch einfach original von Komponisten aufführe. Und damit das Publikum durch die ganze Welt des Schlagzeugs einmal durchführe und mitnehme.
Kommen wir nochmal zu Mozart. In einer Mozart-Sinfonie hast du Marimba gespielt. Das ist nun wirklich was ganz Ungewöhnliches. Wie bist du denn darauf gekommen und wie hat dein Umfeld das gefunden?
Der Gedanke liegt eigentlich sehr, sehr nahe. Man muss nur den Mut haben, das zu machen. Mozart ist für viele immer so sakrosankt. Und gleichzeitig denke ich, Mensch, ich glaube nicht, dass der alte Mozart mir böse wäre, wenn ich aus meiner Musik auch nochmal was anderes mache. Es gibt von Mozart ein Konzert für zwei Klaviere und Orchester. Und dieses Stück hat sich ungemein angeboten, von mir arrangiert zu werden für Marimba, Quartett und Orchester. Und das habe ich gemacht. Und ich denke, das Arrangement ist gelungen, aber die Musik vor allem, und wir alle lieben Mozart, ist einfach unsterblich und gut. Und deswegen habe ich gesagt, es geht nur das, wie mein Vater gesagt hätte, manchmal muss es Mozart sein, habe ich gesagt, Mensch, also Mozart und ich, wir könnten Freunde werden. Auch wenn er nichts für mich geschrieben hat und auch wenn ich ja kein Mozart-Experte bin, es hat außer mir noch selten jemand den Mut gehabt, wirklich Mozart anzugreifen und auf der Marimba zu spielen. Und ich habe viele Kollegen, die sagen, Edzard, du machst dich lächerlich, Edzard, das kann so nicht sein, wir unterstützen das nicht. Und auch viele Leute haben gesagt, sie können nicht mit mir gehen. Ich habe viele Freunde gefragt, Kollegen, wollen wir Mozart machen? Und viele sagen, du, den Mut habe ich nicht, ich mache das nicht. Ich musste Kollegen finden, die sagen, yes, wir greifen das an. Wir setzen uns auch der Kritik aus, weil natürlich ist es irgendwo eine Anmaßung, aber ich sage für mich, natürlich, ich schaffe das und wenn ich scheitern sollte und jemand sagt, Mensch, das ist kein Mozart, so geht's nicht, dann sage ich zu ihm, ja, dann tut's mir leid. Du kannst ja was anderes machen, hör dir Originalliteratur an. Ich würde Mozart nicht liegen lassen wollen, nur weil mir jemand sagt, das sei, wie nennt man das, Blasphemie oder...
So was Ähnliches, ja.
Das würde man nicht tun.
Haben denn Mozart-Experten etwas Gutes an deiner Idee gefunden?
Ich hatte darüber tatsächlich mit Experten auch Gespräche. Man kann sich vorstellen, dass ein Schlagzeuger immer eigentlich in der Gegenwart seine eigene Musik hat. Und entsprechend bin ich für alles, was ich spiele, mein eigener Experte. Also jemand, der Pianist ist und sagt, ich spiele gern Chopin, der würde quasi unterschreiben, Mensch, ich bin kein Mozart-Experte. So, ich muss aber für alles, was ich spiele, ein Experte sein. Als es also für mich dazu kam, Mozart spielen zu wollen, wusste ich, ich muss darüber auch mit anderen sprechen. Und ganz interessanterweise haben gerade die Leute, die wirklich Ahnung haben, ganz positiv reagiert, und gesagt, Mensch, Edzard, alles, was Mozart geschrieben hat und auch alles, was davor geschrieben worden ist, ist Gebrauchsmusik. Ja? Der Mozart wäre sicherlich froh gewesen, wenn es jemand spielt. Man hätte ihm dafür sagen können, lieber Wolfgang, das hast du toll gemacht, wir spielen das jetzt. Also diese, ich will es nicht Spießigkeit nennen, aber diese wahre Lehre von der Musik kommt gerade bei denjenigen, die wirklich Ahnung davon haben, immer gar nicht so sehr zum Tragen.
Habt ihr das einmal gespielt oder öfter in der Öffentlichkeit? Waren das öffentliche Konzertveranstaltungen?
Wir haben das damals einmal aufgeführt und es war eine sehr, sehr persönliche Sache. Und ich bin seither auf der Suche nach neuen Venues, wo man das spielen könnte. Aber die Reserviertheit gegenüber Arrangements von Mozart mit dem Orchester sitzt tief. Ich hab weiterhin keinen Dirigenten gefunden, der gesagt hätte, Edzard, ich glaube dir und ich glaube an diesen Mozart, let's do it. Das ist bisher nicht passiert. Ich warte auf eine zweite Aufführung, bin aber hinter den Kulissen immer auf der Suche.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, was es mit Edzard Locher und Marimba Mozart auf sich hat, können Sie jetzt hören.
Es ist keine sonderlich gute Aufnahme. Viel okay. Halt drauf, aber es klingt gut.
Wenn es gut klingt, wenn du es verantworten kannst, ist gut.
Ich kann das ist schön. Ja, das freut die Leute. Das ist einfach geile Musik. Mozart.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem ersten Schlagzeuger des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Edzard Locher, der auch als Ede bekannt ist. Zuletzt hast du für die Junge Oper in Dortmund die Musik zu einem Schauspiel geschrieben, das übrigens auch in Wiesbaden zu sehen war, was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Diese Oper zu schreiben war wohl eine ziemliche Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Kannst du mal was darüber erzählen, worum es da ging in dem Stück?
Was das Nashorn sah, ist ein Schauspiel, ursprünglich von Jens Raschke, das vor etwa 10 Jahren direkt zum Klassiker wurde und seither überall im deutschsprachigen Raum aufgeführt. Und der nächste Schritt zu sagen, man macht daraus eine Kinder- und Jugendoper, ist nur logisch und Dortmund ist diesen Schritt gegangen. Dann hat mich der damalige Chefdramaturg dort angerufen, er hat gesagt, Edzard, du bist mein Mann, schreibe mir ein solches Stück. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und hinter diesem, ja, würde ich mal sagen, ungefährlichen Titel verbirgt sich eine Fabel, die während des Holocaust im Vernichtungslager Buchenwald spielt, in der die Tiere, die dort den Zoo bewohnen, den es historisch gab und der da heute noch als Ruine steht, sich positionieren müssen zu den Dingen, die sie dort über diesen titelgebenden Zaun hinweg wahrnehmen. Wir haben 3 Charaktere. Das Murmeltiermädchen, das nicht die Augen verschließt, sondern tatsächlich blind ist für das Unrecht, das geschieht und erst im Laufe des Stücks lernt, womit es zu tun hat. Den Pavian, einen aktiven Mitläufer, der aus ehrbaren Motiven, nämlich natürlich seine Familie und auch sich selbst zu schützen, fast aktiv verweigert wahrzunehmen, um was es geht. Und den Bären, der neu in den Zoo kommt und sich überlegen muss, wie geht er mit diesem System um, aus dem er nicht fliehen kann, das er nicht verändern kann und zu dem er seine Einstellung auch nicht ändern kann, weil er von Anfang an geschockt ist und nicht darauf klarkommt, was sich da abspielt.
Und dafür hast du jetzt eine Musik geschrieben.
Ganz genau. Das Junge Theater Dortmund ist ein Cast von 3 Sängern, Sopran, Mezzosopran und Bariton. Herrliche, herrliche junge Sänger. Mit großen Plänen und Karrieren vor sich, behaupte ich, die immer in dem dafür speziell vorgesehenen Theatertreff, nennt sich das, einen Raum haben, in dem sie laufend Opern spielen für junges Publikum. Ich habe also diesen Venue nicht neu erfunden. Was ungewöhnlich war, war die Ernsthaftigkeit des Stoffs und die Besetzung, die neben diesen 3 Sängern nichts weiter vorsah als alles Schlagzeug, das ich für einen Spieler komponieren konnte.
Und entstanden ist eine zeitgenössische Musik, eine schwierige Musik, sagen wir mal. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist interessant. Wie reagieren junge Zuschauer darauf, auf diese Musik? Ist es nicht das, was sie permanent im Radio hören oder im Podcast?
Ich sehe mich selbst im Personalstil meiner Komposition als Klassizisten. Das Schimpfwort wäre altbacken. Ich suche immer nach einer Schönheit in den Ohren des Hörers, suche nach Verständlichkeit und versuche, meine Musik gebären zu lassen aus dem Erbe der westlichen Kunstmusik. Das heißt, für Kinder und Jugendliche, die meine Musik zum ersten Mal hören, ist der Schritt natürlich gewaltig, weil es sich doch um klassische Musik handelt. Aber ich versuche ihnen nach Kräften die Hand zu reichen und eine Leiter zu bauen.
Und wie hat es geklappt?
Ich will nicht pietätlos wirken, wenn ich jetzt sage, mein Traum war, dass diese Musik die Menschen berührt. Weil ich denke, der Stoff sollte das an sich schon tun. Trotzdem habe ich natürlich in meiner Komposition Mittel an der Hand, die Seele eines Zuhörers stärker anzusprechen als nur ein Text. Und das hat tatsächlich funktioniert. Das Feedback vom professionellen Rahmen war überwältigend. Also großes Lob, Begeisterung und wirklich tiefe Anerkennung für die Arbeit, die ich da geleistet habe. Während die Kinder und Jugendlichen immer wieder sprachlos zurückgeblieben sind und gar nicht fassen konnten, was ihnen passiert war. Und damit, glaube ich, habe ich mein Ziel dieser Komposition tatsächlich erreicht.
Das klingt so, als wäre es in deiner beruflichen Entwicklung ein Höhepunkt gewesen. Kannst du auf diesem Level weitermachen oder willst du weitermachen?
Das Nashorn hat mir und allen Beteiligten, den Sängern, dem Instrumentalisten und auch der Dramaturgie und der Intendanz in Dortmund gezeigt, dass dieses Konzept von Schlagzeug plus Sänger tragfähig und leistungsfähig ist. Und ich wäre gern bereit, auch einen anderen Stoff anzugreifen, Komödie oder reines Schauspiel. Das kann funktionieren und die Anstrengung lohnt sich und ich wäre dazu wieder bereit.
Du bist offenbar in allen Genres zu Hause. Gibt es da etwas, was dich besonders interessiert?
Ich merke an mir selber, wenn ich komponiere und dann mein Herz öffne und meine Ideen fließen lasse, dass ich natürlich auch nicht aus meiner Haut komme. Ich bin jemand, ich habe es nicht leicht, schwere und tiefe und dunkle Farben zu schreiben, weil ich wahrscheinlich doch einfach ein recht freudiger Mensch bin. Ich liebe die Operette. Ich liebe es leicht, auch wenn das kann ich so sagen, technisch mit das Schwierigste ist, was man machen kann. Komödie ist viel schwerer als Drama, rein technisch jetzt für den Performer. Und ich würde sagen, wann immer ich diese Chance habe, versuche ich in eine Leichtigkeit zu kommen. Und wenn es nicht dran ist, ist es nicht dran.
Warum ist das schwieriger für einen Performer, das Leichte?
Komödie auf der Bühne kann vieles sein. Aber das, was wir zum Beispiel bei Rossini sehen, basiert ganz viel auf der Virtuosität des Performers. Wir haben einen wahnsinnig anspruchsvollen Notentext für einen Sänger, der gleichzeitig quasi Quatsch auf der Bühne machen muss. Also ich singe eine schwere Arie und soll gleichzeitig so tun, als wäre mir der Teller runtergefallen und als hätte ich den Mann hinter mir nicht gesehen, muss einen Double Take spielen. Und dieser ganze Joke muss so leicht aussehen, damit er als solcher wahrgenommen wird. Und damit hat man zwei Ebenen, die technische Gesangsebene und die Schauspielebene, die, wenn sie zusammengehen, einfach zwei sehr große Herausforderungen sind.
Ja klar, du sprichst jetzt über Schauspieler oder Sänger. Mhm. Gilt das denn auch für Musiker? Nein. Dann habe ich dich missverstanden. Ich dachte, du meinst, das ist auch schwierig für Musiker, das Leichte.
Sicherlich auch. Ein Musiker als Instrumentalist eine Leichtigkeit zu vermitteln, erfordert, dass du technisch sehr weit drüber stehst. Und entsprechend, behaupte ich, ist es für gewöhnlich sicherlich schwieriger, witzige und spritzige und, sagen wir mal, lebendige Musik zu spielen, als zunächst einmal schwerer anmutende Musik. Wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Reborn gespielt habe, dann bin ich technisch quasi an der Grenze meiner Leistungsfähigkeit und habe die mit diesem Stück ausgeschöpft. So. Und das sieht ein Publikum und bewundert mich dafür, dass ich da mein Bestes gebe und wirklich körperlich arbeite. Wenn ich das jetzt auch noch wie ein Walk in the Park aussehen lassen müsste, dann wäre da ja oben nochmal eine Reserve quasi an Leistungsfähigkeit drauf, die zu erreichen mich dann wieder vor die nächste Aufgabe stellen würde.
Können wir das mal hören, so ein Beispiel?
Reborn haben wir noch nicht gehört, ne?
Das haben wir noch nicht gehört.
Ja, dann lass uns doch das machen. Reborn B ist genau ein solches Stück, dass jeden Performer, jeden Interpreten technisch vor die Grenze steht, wie weit geht die Leistungsfähigkeit meines Körpers. Das kann man daran sehr gut erleben.
Das hören wir jetzt uns an. Im letzten Satz unseres Gesprächs wollen wir uns über die Zeiten unterhalten, in denen du nicht musizierst und komponierst. Fangen wir an mit deinen pädagogischen Aktivitäten. Du unterrichtest an der Wiesbadener Musikakademie. Wie sieht dein Lehrplan aus?
Ich bin an der Musikakademie der Chef der klassischen Schlagzeugabteilung, habe dort aktuell 4 Studenten, 5, die bei mir studieren, dort wöchentlich Unterricht haben und dann bei mir auf professionellem Niveau lernen, was dran ist. Und zwar alles. Drumset, Pauken, Mallets, Setup, kleine Trommel, Orchester und auch, und das ist das Tolle an meinem Job, pädagogisch von mir ausgebildet werden. Das heißt, ich bringe diesen Studenten auch bei, wie sie wiederum mit Kindern Unterricht machen können. Also es ist ein extrem weit gefächerter Lehrauftrag, den ich dort habe und den ich erfolgreich mit 5 Studenten aktuell mache.
Und was wollen die machen? Wollen die Lehrer werden? Musiklehrer? Welche Motivation haben die?
Musik studieren ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes, als jetzt Architektur zu studieren und dann Architekt zu werden. In jeder Hochschule ist es so, dass die jungen Leute anfangen zu studieren und sich dann meistens erst entscheiden, was werden soll. Und in der Wiesbadener Musikakademie kann man sich ausbilden lassen zu allem, was man vorhaben möchte. Und das heißt, ich habe Studenten, die ins Orchester wollen, ich habe Studenten, die Musiklehrer werden wollen, ich habe auch Studenten, die dann ins Lehramt gehen und Musikschule werden, nicht Musikschule nicht hauptberuflich machen, sondern quasi an der normalen Schule dann Klassen unterrichten. Einer meiner Studenten ist jetzt Dirigent. Es gibt solche natürlich auch, die hinschmeißen. Man darf sich so ein Musikstudium nicht als gerade Linie vorstellen, weil die Entscheidung dafür, was wirklich passiert, meistens dann während des Studiums stattfindet. Und ich habe das alle Wege nehmen sehen, die man sich vorstellen kann.
Für den Nachwuchs hast du offenbar viel Sympathie. Du bist Vorstandsmitglied in der Orchesterakademie des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden, die dazu beitragen will, hoffnungsvollen Talenten zu einer erfolgreichen Karriere zu verhelfen. Es geht also um musikalische Nachwuchsförderung im Orchesterbereich. Wie sieht die aus?
Man muss für die Zuhörer jetzt kurz trennen, der Begriff Akademie hat keinen akademischen Grad. Insofern, wenn man von der Akademie, in der ich in Wiesbaden hochschulmäßig unterrichte, spricht, ist das was anderes als die Akademie im Orchester. Das nur, es ist das gleiche Wort, aber zwei ganz verschiedene Institutionen. Wie viele Orchester hat das Hessische Staatsorchester eine Orchesterakademie, in der nach bestandenem Probespiel und mit dem Nachweis der Eignung junge Leute aus dem Studium raus eintreten dürfen und dann als Teil des Orchesters mitspielen. Und ich übernehme dann die Verantwortung für meinen dortigen Akademisten, der Schlagzeuger ist, der oder die, es wird jetzt im kommenden Jahr eine Frau sein, und mit denen mache ich dann quasi so eine harte, praxisnahe Ausbildung, die sie dann befähigt, eines Tages selber im Orchester zu spielen. Also die lernen von mir dann nicht mehr nur, wie spiele ich technisch, wie interpretiere ich meine Musik, sondern die lernen dann ganz live das Handwerk zu sagen, wo ist die Eins im Orchester, auf wen höre ich, mit wem arbeite ich zusammen, wie mische ich Sounds an meinen Instrumenten, die sich im Orchester dann auflösen? Oder wie kann ich zum Beispiel jetzt auch ein lautes Tutti durchschlagen, wenn ich möchte? Wie kann ich mich verstecken? Also das Spiel im Orchester ist dann, nachdem man seine Instrumente technisch beherrscht, nochmal eine große Aufgabe, in die man früher reingeworfen wurde wie ins kalte Wasser, wo man heute sagt, lass die jungen Leute nicht einfach liegen, sondern nehmt die mit. Und ich nehme dann junge Leute mit und sage, komm, wir gehen gemeinsam in den Graben, wir suchen deine Instrumente, wir bereiten die Partitur vor, ich stehe neben dir, während du deine Sachen spielst, wir machen es gemeinsam, bis sie selber schwimmen können.
Wann hast du denn deine pädagogische Ader entdeckt?
Ich habe technisch und musikalisch für meine Expertise Schlagzeug sehr viel zu sagen und habe da eine Message, die mich auch einzigartig macht, und habe quasi inhaltlich als Pädagogin ein USP, was das Wesen von Musik angeht, wenn man Schlagzeug spielt. Und als mir das klar wurde, beziehungsweise als mir das immer wieder gesagt wurde, als die Leute sagen, Edzard, was du uns erzählst, ist einzigartig und wertvoll und darf nicht verloren gehen, da war für mich klar, in Ordnung, wahrscheinlich besteht wirklich der Bedarf, dass Leute von mir jetzt als Menschen lernen wollen und von mir als Schlagzeuger lernen wollen. Und damit hat für mich diese Notwendigkeit angefangen zu unterrichten. Mich strengt das sehr an und manchmal denke ich auch so, Mensch, muss das sein? Aber die Dankbarkeit und der fruchtbare Boden, auf den fällt, was ich lehre und was daraus entsteht, gibt mir immer wieder die Gewissheit, es ist wichtig, dass ich das mache und deshalb mache ich das.
Wir haben viel gehört von deinen diversen Tätigkeiten. Du bist 37 Jahre alt und hast schon reiche Berufserfahrungen, wie es den Anschein hat. Was wird dir denn noch alles einfallen? Hast du Pläne?
Ich darf in diesen Tagen wirklich das machen, worauf ich Lust habe. Und es gibt große Aufgaben, die ich mir schon vorgenommen habe, an denen ich arbeite. Das sind Kompositionen, das sind große Konzerte, die kommen sollen. Und damit bin ich erstmal ganz glücklich und ausgelastet.
Und aktuell schreibst du ein neues Konzert. Das werden wir aber erst in 2 Jahren hören können. Und wer dich jetzt mal bei nächster Gelegenheit hören möchte und dir zusehen, wie du im Orchester dich konzentrierst auf deinen nächsten Einsatz, wann ist die nächste Gelegenheit?
Mit Beginn der Spielzeit greifen wir in die Vollen und spielen Carmina Burana, ein für Schlagzeug wahnsinnig interessantes und virtuoses, ganz, ganz spannendes Stück, das kann ich jedem empfehlen. Und wer es etwas weiter vom Repertoire entfernt haben möchte, dem empfehle ich Metropolis Wiesbaden, was im September zu hören sein wird, eine neue und Uminterpretation des Fritz-Lang-Films Metropolis von unserem Regisseur Sebastian Nübling, der unter anderem mich in die Stadt schicken wird, um live mitten in Wiesbaden meine Instrumente zu spielen, mit einer Kamera, die das dann wiederum ins große Haus projiziert. Mehr kann ich dazu nicht sagen, nicht weil ich es nicht verraten dürfte, sondern weil wir tatsächlich noch in der Entwicklung sind. Aber das wird sicher ein großes Abenteuer und ein großer Spaß für alle Zuschauer.
Und das wunderbare Stück Drums and Sticks ist in dieser Spielzeit auch wieder im Programm. Gibt es schon einen Termin?
Den Termin gibt es noch nicht. Was es aber gibt, ist die neue Spielstätte. Und zwar werden wir mit Drums and Sticks in der Wartburg auftreten. Und da kann ich allen nur empfehlen, sich mal hochzubegeben in diesen wunderbaren Spielraum, in dem wir dann neu herausfinden, was aus Drums and Sticks geworden ist.
Das Schlagzeug, genauer gesagt das Drumset, war übrigens das Instrument des Jahres 2022. Das hat ein Exildeutscher in Amerika erfunden und wurde gern eingesetzt in Stummfilmen. Wäre das auch etwas für dich, Stummfilme zu begleiten?
Habe ich tatsächlich schon gemacht. Ich habe lange in der Schweiz gelebt und hatte dort ein Ensemble, mit denen wir viel in Bern und Zürich Stummfilme begleitet haben. Und das ist ein großer Spaß, ist auch eine wahnsinnige Aufgabe natürlich. Gell? Viel Arbeit, viel Konzentration, viel Aufwand, aber das macht Spaß und das kann man gut machen.
Und das war's für heute. Jetzt wissen wir mehr über Schlagwerkzeuge. Edzard Locher, vielen Dank.
Dankeschön.
Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und da gerade vom Instrument des Jahres gesprochen wurde, in der nächsten Blauen Stunde im September geht es um das Instrument des Jahres 2026. Es ist das Akkordeon. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schrostock. Und nochmal mit Musik. Und zwar, was hören wir jetzt, Ede?
Vielleicht so ein schönes Vibraphon-Arrangement oder so? Wir hören ein Stück von mir. Wir hören die zweite Stella Caprice auf der Marimba.